Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Iris und Volker Westermann leben in der Nähe von Heidelberg. Seit knapp 20 Jahren sind sie verheiratet und leben eigentlich das Leben eines ganz normalen Ehepaars. Dennoch fallen sie auf, denn sie haben sogenannte Glasknochen. In SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim haben Iris und Volker Westermann am Montag berichtet, was die Krankheit bedeutet.
Glasknochenkrankheit heißt einfach, dass die Knochen leicht brüchig sind, viel brüchiger als bei anderen Menschen. Es kann ein Kleinwuchs mit einhergehen, so wie es bei uns beiden der Fall ist. Dazu kommt dann häufig die Rollstuhlabhängigkeit, wenn man medizinisch so schön sagt. Ja. Für uns ist es einfach, wir sind Rollstuhlfahrer, Punkt. Okay. Wir gehen nicht ohne Rollstuhl aus dem Haus, wir gehen nicht ohne Rollstuhl. Auch im Haus bewegen wir uns mit Rollstuhl. Das ist für uns aber einfach eine Sicherheit und ein schnelles und bequemes Fortbewegungsmittel.
Heißt das, Volker Westermann, gehen und stehen geht nicht?
Begrenzt, sehr begrenzt. Und ich habe über die Jahre eigentlich auch festgestellt, dass mir es im Rollstuhl einfach besser geht.
Ja.
Wir da auch beide sicherer sind. Und wenn ich jetzt stehen würde oder laufen würde und einkaufen würde, würde mich jeder übersehen. Und deshalb haben wir uns eigentlich auch beide bewusst für den Rollstuhl als sicheres Schiff sozusagen entschieden.
Und wenn man sitzt, kann man, kann man noch was auf den Schoß nehmen und so transportieren. Wenn ich laufe und dann am Ende noch Gehstützen habe, dann kann ich nichts mitnehmen. Da muss ich mir alles um den Hals hängen oder so. Da ist es einfach praktischer, was mitzunehmen.
War bei Ihnen beiden von Anfang an klar, also sprich von der Geburt an klar, dass Sie diese Krankheit haben? Oder wann ist das, wann
hat
sich das
herausgestellt? Bei mir ja, das war Gott sei Dank so, dass ich eine Steißlage war und daher per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen bin. Eine normale Geburt hätte ich womöglich nicht überlebt. Mhm. Und danach hat man eigentlich relativ schnell festgestellt, in den 70er Jahren war die Krankheit noch nicht so bekannt, festgestellt, dass da wohl was ist. Und dann kam man auch relativ bald drauf, dass das wohl Glasknochen sein müssen.
Iris, wie war das bei Ihnen?
Ich war eine normale Geburt, habe die auch gut überlebt. Meine Eltern haben mich mit nach Hause genommen, ganz normales Baby. Ich war auch relativ groß für die damalige Zeit. Als ich 5 Monate alt war, habe ich mir nachts beide Beine gebrochen und dann bin ich ins Krankenhaus und Beine geschient. Und nachdem der Gips dann abkam und man mir beim Gips abnehmen gleich wieder die Beine gebrochen und dann hat man gedacht, okay, oh, das kann ja jetzt nicht sein. Und dann hat man Nachforschung angestellt und dann eben festgestellt, dass da irgendwas nicht stimmt.
Also ich habe vor Jahren mal mit Suhal Soyan eine Sendung gemacht, eine Journalistin und Fernsehmoderatorin, und in Erinnerung geblieben ist mir, dass sie gesagt hat, sie hätte sich ihre Knochen circa 100 Mal gebrochen. Ist das eine besonders herausragende Zahl oder wie war es bei Ihnen beiden? Hat es irgendwie, haben Sie es gezählt? Hat es jemand anderes für Sie gezählt?
Ich denke, das ist leider ein trauriger Schnitt. Es gibt Leute, die haben sich noch viel häufiger die Knochen gebrochen. Wir sind, glaube ich, beide bei unter 100 Brüchen, haben aber auch irgendwann aufgehört zu zählen. Und also vor allen Dingen hat man viele so kleinere Blessuren, die man halt einfach dann aber nicht als kompletten Bruch zählen kann. Oder wir jetzt in unserem Fall.
Ich wollte gerade fragen, die Brüche, ist das immer, Frau Westermann, auch mit Schmerzen verbunden?
Ja. Die Schmerzen, wir werden ganz oft gefragt, sind die Schmerzen normal? Ja, die Schmerzen sind normal, wie bei jedem anderen auch. Und leider auch die Heilungszeit. Also so ein Bruch heilt bei uns leider nicht in 2 Wochen, sondern genau wie bei jedem anderen auch in 6 Wochen.
Die Welt als Speisekarte. Geht das? Ja, für den Österreicher Christian Seiler. Der war Chefredakteur des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil und ist heute Essenstester und Gastrokritiker. Und dazu hat er die Welt bereist und ein Kochbuch herausgebracht. 900 Seiten, alphabetisch, nach Ländern, Städten und Regionen geordnet. Im SWR1-Leute-Gespräch bei Wolfgang Heim hat Christian Seiler den Buchstaben B vorgestellt.
Bornholm ist ein kleines Wunder. Das ist eine Insel, die dem Südschweden vorgelagert ist und zu Dänemark gehört, wo die Kultur des Räucherns, des Fischfangens, einer kleinen, kargen Landwirtschaftskultur gepflegt wird. Und
da kann man richtig toll essen.
Und es gibt dort ein paar Restaurants, vor allem eines, das Kado, das erstens mal in einer unglaublich schönen Lage liegt, direkt am Meer mit Blick Richtung Kontinent. Und die genau aus diesen klassischen Lebensmitteln, die dort vorgefunden werden, eine absolute Fine-Dining-Kultur entwickelt haben.
Welchen Gastro-Tempel in Brooklyn würden Sie uns empfehlen?
In Brooklyn gibt es eigentlich keine Tempel, sondern dort gibt es eine durchgängige Kultur von sogenannten Farm-to-Table-Restaurants. Das heißt, da sind junge Typen mit langen Bärten und interessanten Tätowierungen, die auf eine sehr, sehr ernsthafte Weise aus umliegenden Bauernhöfen und Viehzüchtereien ihr Zeug holen und das in eine lässige, aber sehr, sehr gute, von Naturweinen begleitete Kulinarik umsetzen. Wenn man einen herausheben muss, The Four Horsemen, das ist eines dieser Gastropubs, das ganz außerordentlich ist.
Dann gibt es den Bregenzer Wald, der kulinarisch, das kann ich selbst beurteilen, außergewöhnlich gut ist.
Der Bregenzer Wald ist eine Landschaft, wo das normale Verhältnis von schönen zu hässlichen Dingen umgedreht ist. Es gibt also von 10 Häusern sind 9 wunderbar und nur eines zu vernachlässigen. Also schon allein das ist ein Grund, dorthin zu gehen. Und so sorgfältig, wie die mit ihrer Landschaft und ihrer Architektur umgehen, so gehen sie auch mit ihrem Essen und Trinken um. Und die Käsekultur dort zum Beispiel ist wirklich ganz außergewöhnlich. Da gibt es ein paar Alpen und das habe ich auch gemacht, so von Alp zu Alp zu gehen und den Bergkäse probieren, wo man wirklich enorme Erlebnisse haben kann.
Dann gibt es einen der Tempel der Esskultur und der liegt im Burgund.
Im Burgund gibt es viele Tempel. Also dort kann man ja in jeder kleinen Ortschaft in irgendein Sterne-Restaurant gehen. Am meisten beeindruckt hat mich aber der Markt in Bonn, der Hauptstadt dort. Das war eine Situation, wo ich über diesen Markt gegangen bin und vor diesem Überfluss, vor der Qualität von Gemüse, von Geflügel, von der Charcuterie, die es dort gab, also wirklich so überwältigt war, dass ich mich auf die Stiegen der Markthalle gesetzt habe und zu weinen begonnen habe, weil es ein so großer Unterschied war im Verhältnis zu dem, was wir bei uns zu Hause bekommen.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Adrienne Göhler stammt aus dem Schwarzwald. Sie war die erste Präsidentin einer deutschen Kunsthochschule in Hamburg und sie wurde Kultur- und Wissenschaftssenatorin in Berlin und plädiert seit vielen Jahren für das Grundeinkommen. Experimente, die es dazu gab, wie beispielsweise in Finnland, gelten allgemeinhin als gescheitert, weil viele der Empfänger arbeitslos blieben. Adrienne Göhler sagte dazu in SWR1 Leute:
Die Menschen, die das bekommen haben, sind alle gesünder geworden, haben alle das Gefühl von Würde entwickelt und sind auch selber wieder tätig geworden, indem sie sich etwas ausgedacht haben.
Das klingt ja, wenn man das hört, erstmal toll, aber es gab ja auch Projekte in anderen Ländern, beispielsweise in Kenia oder auch Namibia. Und da haben Ökonomen ausgerechnet, dass Namibia seine Steuereinnahmen um 16% steigern müsste, wenn es ein Grundeinkommen finanzieren wolle. Und der Finanzminister, der damals noch dafür war, war dann, als er Präsident wurde, dagegen letztendlich, weil er selbst gesehen hat, das lässt sich so aktiv nicht umsetzen. Also es gibt dann wirtschaftlich doch wohl sehr große Schwierigkeiten.
Ich kann das nicht bestätigen. Ich kenne mich in diesem Namibia-Projekt ziemlich gut aus. Ich war da. Ich habe mit Bischof Kameta rauf und runter gesprochen. Ich habe mit der Rheinischen Kirche, die das damals ermöglicht hat, dieses Projekt in Namibia. Und das ist nicht zu bestätigen. Die Tax Commission, die eingesetzt worden ist, um der Frage nachzugehen, wie kann ich Kindersterblichkeit und Kinderarmut verringern, ist sehr deutlich zu dem Schluss gekommen, es ist finanzierbar. Namibia hat unfassbare Rohstoffe, die also ein Leben in Saus und Braus ermöglichen würden, wenn. Ich glaube, es ist auch erstmal wichtiger, dass wir vielleicht über die ganze Idee sprechen und sicher auch natürlich ist eine Finanzierbarkeit extrem wichtig, weil in unserem Land, wo sich alles darüber definiert, sowieso. Wir könnten, das sagen ganz viele Berechnungen, wir könnten etwa 80-85% aus den jetzigen Sozialbezügen, also Rentenzuschüsse, BAföG und so weiter, könnten wir schon dazulegen. Und dann brauchen wir andere Steuern. Und wir brauchen die aber auch für die Qualität unseres Lebens. Wir brauchen Ressourcensteuern.
Die Finanzierbarkeit haben Sie gerade angesprochen. Bei dem Namibia-Projekt kam das Spendengeld zum Beispiel vor allem von der evangelischen Kirche im Rheinland und Westfalen. Mhm. Und aktuell werden Projekte auch aus dem Ausland gefördert, in Kenia beispielsweise von IT-Unternehmen aus dem Silicon Valley. Und da kam man dann aber eher darauf, dass es doch gut sei, nicht Versuchslabor der reichen Länder zu sein, sondern einen Weg raus aus der Armut selbst zu finden. Also dieser Gedanke wäre der, den die Länder erstmal vorneweg stellen. Wäre das nicht auch ein guter Ansatz?
Also Kenia ist ein wirklich interessantes, ganz interessantes Feld. Und es ist ja mittendrin. Wir sind jetzt ist etwa anderthalb Jahre, dass es läuft. Es gibt hervorragende Zwischenergebnisse. Weil das Tolle an diesem Projekt ist, dass es eine große Forscher-Community gibt, die sich damit beschäftigen, was passiert. Und die Eigenverantwortung ist gestärkt worden. Die Leute fangen an, ein nachhaltiges Leben entwickeln zu können, weil sie selber produzieren. Es beginnt eine lokale Ökonomie. Das bedeutet ganz viel.
Als die Regierung Diepken damals zusammenbrach, da wurde Adrian Göhler innerhalb von nur einer Woche zur Kultursenatorin gemacht. Sie war die erste Präsidentin einer Kunsthochschule in Deutschland und sie hat darüber geschrieben, wie aus einem Sozialstaat eine Kulturgesellschaft wird. Verflüssigungen nennt das Adrian Göhler. Und sie sagte dazu am Dienstag in SWRs Leute:
Ich glaube, wir haben eine durch die kapitalistischen Strukturen sehr ermüdete Gesellschaft. Und wir haben natürlich keinen Sozialstaat mehr. Der Sozialstaat der Bismarckschen Prägung kann gar nicht mehr tragen, weil der geht aus von dem lebenslangen Beschäftigten, Alleinernährer der Familie. Das Bild ist ja nun wirklich komplett vorbei. Und der Philosoph Hahn spricht von der Müdigkeitsgesellschaft direkt, weil wir überfordert sind mit dem, was wir alles machen, lösen, tun sollten. Und ich finde, unsere Politik, unsere Gesellschaft ist so sehr in Sparten aufgeteilt, in Notwendigkeiten aufgeteilt. Und wir sind in einem Hamsterrad aus Effektivität, Anpassung, alles Mögliche. Das verhindert außerordentlich das, was ich eine Verflüssigung, eine Notwendigkeit sehe, sodass ich mich eben mit anderen Berufsgruppen, mit anderen Zugängen vernetzen kann, oder? Das ist meine große Leidenschaft.
Also das Vernetzen wäre eine Möglichkeit, weil Sie gerade auch sagten, wir sind so sehr in Sparten unterteilt. Das merkt man ja in vielen, vielen Bereichen und das werden auch die Hörerinnen und Hörer im Alltag erleben. Wie haben Sie das persönlich für sich denn aufgebrochen?
Vielleicht, weil ich irgendwie schon von Kindheit an das Gefühl hatte, ich bin jetzt nicht in der Mehrheitsecke, komme ich da gut an, sondern ich muss meinen eigenen Weg gehen. Und dazu brauchte ich immer anderes Wissen und andere Leute und andere Fähigkeiten. Und das bereichert ja auch eine Person enorm.
Das klingt so, als hätten Sie sich als Außenseiterin wahrgenommen und über diesen, ich sag mal jetzt vermeintlichen Mangel etwas Positives entwickelt.
Ja. Also ich glaube, dass es ganz häufig so ist, dass man eben nicht, also ich hatte nicht das Gefühl, ich hatte mit Adrienne im Schwarzwald, ist es ein anderes Aufwachsen, als wenn ich Renate heiße. Das ist so, ja. Und wenn die Mutter arbeitet als Einzige im Dorf, ist das auch etwas, was einen auf eine besondere Weise sensibel macht für, ach so, du bist, und dann hatte ich keinen Bauplatz, was sozusagen eine Katastrophe war in dem Dorf.
Ja. Aber da ist auch rauszuhören, dass Sie auch gelitten haben in manchen
Bereichen. Ja, logisch. Ich bin also widerständig deshalb geworden, weil ich irgendwie mal gedacht habe, okay, ich werde nicht in die ruhige Mehrheitsecke gehen können. Dann mache ich doch was draus. Dann bin ich eben anders. Und das hat mich sicherlich in meiner Wahrnehmung geschärft für das andere, was, glaube ich, eine große Begabung ist, wenn man das andere mit dem Kopf hat.
Die Kulturwissenschaftlerin Adrian Göhler in SWRs Leute. Wie leben Maasai-Krieger in Kenia? Der Filmemacher Benjamin Eicher stammt aus Tübingen und war von dem Thema Maasai so fasziniert, dass er 3 Monate lang mit Maasai-Kriegern in Kenia gemeinsam gelebt hat. Vermutlich ist er daher der erste weiße Mensch, der die Prüfung zum Maasai-Krieger bestanden hat. Seine Erfahrungen sind als Dokumentarfilm gerade im Kino zu sehen, in The White Maasai Warrior. Am Donnerstag berichtete Benjamin Eicher in SWRs Leute bei Wolfgang Heim von seiner Zeit als Maasai in Kenia.
Also Trinken war in der Tat ein Problem und das war auch ein Kompromiss. Die Maasai trinken einfach das Wasser, was in dem Fluss ist und was da in kleinen Tümpeln ist. Das hätte mir eine schlimmste Diarrhoe verursacht. So durfte ich wirklich Wasser aus Flaschen trinken.
Okay, kein Alkohol?
Kein Alkohol durfte ich trinken und gegessen habe ich das Fleisch von den Tieren, die wir selber geschlachtet, teilweise selber gestohlen haben. Das ist auch eine Szene in dem Film, wie wir in ein Maasai-Dorf gehen und da versuchen, ein Schaf zu stehlen. Dazu werden noch Beeren gegessen, die die Natur produziert. Auch Blätter teilweise. Es wird zum Beispiel aus Elefantendung wird Tee gemacht. Also die haben sehr interessante Arten, sich zu ernähren.
Und aus Dung werden Häuser gebaut, die funktionieren?
Die funktionieren. Also ich war nicht mehr überrascht. Nachdem ich gelernt habe, dass aus Elefantendung ein wunderbarer, heilsamer Tee gemacht wird, war ich nicht mehr überrascht, dass die ihre Häuser tatsächlich aus Kudung bauen und dass die wochenlangen Regen aushalten.
In diesen Häusern haben Sie auch geschlafen?
In diesen Häusern habe ich nicht geschlafen. Ich musste oder durfte in der Natur schlafen. Wir haben wirklich in der Wildnis gearbeitet. Ich bin ja nicht ein Maasai geworden, ich bin ein Maasai-Krieger geworden. Okay. Und die Maasai-Krieger werden 3 Jahre lang ausgestoßen. Aus den Dörfern. Die müssen in der Natur 3 Jahre lang leben.
In der Hängematte dann geschlafen oder auf dem Boden?
Auf dem Boden.
Auf dem Boden.
Ja, also was ich interessant fand ist, die Plastikkultur ist ein wenig angekommen bei den Maasai. Die hatten einen Plastikunterboden, auf dem sie geschlafen haben, damit das Wasser nicht durchdringt. Das war aber das Einzige. Also jeder Maasai hat noch einen Spiegel, einen kleinen bei sich. Das sind aber die einzigen Instrumente aus unserer Welt, die mit sich führen.
Welche Tiere haben Sie nachts besucht?
Alle, würde ich sagen. Also alle? In der Nähe waren alle Tiere. Es gibt natürlich dort auch sehr, sehr gerne Ameisen, die einmal zwicken nachts. Das war allerdings nicht das Problem. Also
Moskitos?
Nee, das größte Problem war, dass der Maasai, der am liebsten neben mir geschlafen hat, der hat sehr laut geschnarcht.
Okay, gut. Wilde Tiere, Löwen, Elefanten, wie weit weg in der Nacht?
Die Löwen und Elefanten waren nicht gefährlich nah, sonst hätten mich die Maasai geweckt und wir wären weggegangen.
Die spüren das, ahnen
das, wissen das? Die spüren das, ja. Die wissen das. Die wissen immer, wo die Tiere sind. Die sehen die Tiere, die riechen die Tiere, die fühlen die Tiere. Die haben mich nie in eine Situation gebracht, wo ich das Empfinden hatte, dass es gefährlich ist. Obwohl wir 5 Meter von Hippos entfernt waren, obwohl wir 10 Meter von Elefanten entfernt waren. Aber es gibt eine Szene in dem Film, da beobachten wir eine Elefantenfamilie und dann sieht man, wie das Alpha-Tier sich entfernt von der Gruppe, uns beobachtet, dann gehen wir nicht weg, dann richtet es den Kopf auf, dann gehen wir nicht weg, dann fängt es an mit den Ohren zu wackeln und dann sagen die Maasai mir, jetzt. Und dann rennen wir und dann geht das Tier ein paar Schritte auf uns zu, merkt aber, dass wir die Sprache verstehen von dem Tier, dass wir also weggehen und zieht sich wieder zurück.
Sogenannte Gangster-Movies sind häufig das Genre von Filmemacher Benjamin Eicher. Vor 10 Jahren machte er den Film Kopf oder Zahl und brachte dafür Schauspieler wie Heinz Hönig, Ralf Richter, Martin Semmelrogge und Claude-Oliver Rudolph zusammen, die schon beim Kultfilm Das Boot gemeinsam vor der Kamera standen. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim am Donnerstag berichtete Benjamin Eicher davon.
Das war aufregend, mit diesen Schauspielern zu drehen, ja? Die waren ganz eigene Charaktere und jeder hatte seinen eigenen Dickkopf und seine eigene Erfahrung und jeder hatte Bereiche, die mich sehr, sehr, sehr interessiert haben. Und die zusammenzuführen und mit denen zusammen spielen zu können, hat einen Riesenspaß gemacht.
Also um ein paar furchterregende Namen mal zu nennen, Ralf Richter, Claude-Oliver Rudolph, Heinz Hönig, Semmelrogge damals nicht, weil er im Knast war.
Doch, Semmelrogge war auch
war dabei.
War dabei.
Dann nehme ich das zurück.
Wir hatten sie alle.
Okay.
Ja, er spielt einen Zigeuner, der in einem alten Wagen lebt und ins Drogenmilieu verstrickt ist.
Ein Film, der finanziell und publikumstechnisch eher gefloppt ist damals?
Also finanziell ist er im Kino gefloppt. Es war ein Film, der schon damals, das ist 10 Jahre her, eigentlich darum ging, dass sich Menschen hier aufhalten, wie heute die Asylanten, die ihren Weg suchen und die ihr Leben in einer Gesellschaft suchen, die sie eigentlich ablehnt. Und vielleicht war das ein bisschen zu früh. Wir hatten fantastische Bilder, die eher so amerikanisch angehaucht waren von dem Kameramann Markus Stotz, der ein ganz toller Kameramann ist. Es hat aber im Kino nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja.
Sie haben dann viel später eine andere Form von Film gemacht, in dem aber auch das ähnliche Prinzip wichtig war, Menschen, die als Außenseiter in einer Gesellschaft leben. Sie waren mal bei Crack-Abhängigen in Los Angeles, haben wie lang letztlich auch mit denen zusammengelebt?
Also ich habe 2 Wochen mit denen zusammengelebt und einen Film gemacht, auch mit dem Timo Johannes Meyer zusammen. Viele Interviews mit denen geführt und auch nachts mit denen auf den Straßen verbracht. Mich interessieren Randgruppen, mich interessieren Gruppen, die wir eigentlich nicht zu Gesicht bekommen. Die Cracksüchtigen da, die leben im wichtigsten Bankenviertel der Welt und zwar genau daneben und werden dort nicht beachtet und nicht betrachtet und sind Abfall der Gesellschaft und da möchte ich hingucken.
Wie lebt man, wie überlebt man, wenn man weiß, dass die anderen einen als Abfall sehen?
Man nimmt Drogen. Ich habe gesprochen mit einem Schwerstdrogensüchtigen, der eine Freundin hatte, die gerade ein Kind bekommen hat, die auch schwerstdrogensüchtig war, also beide crackabhängig. Und am Ende des Gesprächs habe ich ihn gefragt, wer ist denn dein bester Freund? Mhm. Und er hat gesagt, mein Dealer.
Haben Sie während dieser 2 Wochen irgendjemanden getroffen, wo Sie sich hätten vorstellen können, dass der es nochmal packt?
Also wer in Skid Row auf der Straße lebt, der hat es schwer, da nochmal rauszukommen. Vielleicht möchte er auch gar nicht rauskommen. Vielleicht ist es auch ein Suizid auf Raten. Ich habe einige Menschen gesehen, die künstlerisch und fantastisch waren. Und da habe ich es gehofft. Aber ich weiß es nicht.
Ja, haben Sie auch Leute erlebt, die gesagt haben, ich will so nicht mehr leben und ich warte auf den irgendwie günstigen Moment, mir den goldenen Schuss zu setzen?
Ehrlich gesagt habe ich nur Leute da erlebt, die gesagt haben, ich will genauso leben, wie ich lebe. Mit jeder trostlosen Perspektive, ja.
SWR 1, Leute der Woche.
Vural Öger kam mit 18 Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Nach dem Ingenieursstudium an der Technischen Universität in Berlin begann er Flugscheine zu verkaufen. Mit Öger-Tours schuf er ein Touristik-Imperium. Er machte zeitweise mehr als 700 Millionen Euro Umsatz. 2016 musste er Privatinsolvenz anmelden. Wie sich das Geschäft mit den Reisen in der Türkei entwickelt hat, hat Vural Öger am Freitag in SWR 1 Leute erzählt.
Der Mitte 80er Jahre war die Türkei in der Vorstellung der Deutschen ein Land, aus dem die Gastarbeiter kamen, wie auch immer. Also ein junges Paar irgendwo am Strand in der Türkei, das war nicht vorstellbar. Es flogen 200.000 oder 300.000 Deutsche in die Türkei, überwiegend Professoren, Studenten, Hippies und was weiß ich was. Und die flogen nach Istanbul, haben sich Hagia Sophia angeguckt, Topkapı Palast, das war's. Also zu Urlaubs. Und ich war, glaube ich, unter den Ersten, die Flüge nach Antalya geboten haben. Es waren nur ein paar Hotels in Antalya. In ganz Alanya gab es 2 oder 3 Hotels. Heute, glaube ich, 100 allein in Alanya. Ja, es war ein schwieriger Prozess. Aber was habe ich getan? Ich war in vielen kleinen deutschen Kleinstädten, Dörfern, habe ich so Türkei-Abende veranstaltet, auch mit Reisebüros und so. Ich habe viele Reisebüroarbeiter in die Türkei eingeladen. Ja, und dann irgendwie, dann habe ich viel mehr getan mit der Presse, damals also mit einem Sternreporter war ich eine Woche unterwegs in der Türkei, die anderen folgten. Auf einmal, so mit 80er Jahren, fing die deutsche Presse langsam, wie war das, glaube ich, so ein Bunte, ein klein, heimliches Reiseland, irgend so ein Headline, da war ich sehr stolz drauf, ich war nämlich maßgebend daran beteiligt, ich merkte, die Rolle der Presse ist sehr, sehr wichtig. Ja, und nach kam. Und die flogen, die waren wirklich so happy. Und dann, die sagten alle, fasziniert, wir sind so fasziniert. Deswegen habe ich meine Kataloge 2, 3 Jahre lang Faszination Türkei geschrieben. Ja.
Herr Öger, was glauben Sie, welche Eigenschaft ist dafür ganz besonders wichtig, die Menschen für so ein Land zu begeistern? Was glauben Sie, welche Eigenschaft haben Sie da mitgebracht?
Wissen Sie, die Türkei liefert das alles. Türkei liefert wunderbare Strände, unglaublich schöne Naturlandschaften, wirklich unberührte Strände und dann eine unglaublich alte Kultur. Ich hatte damals geschrieben, Türkei ist das größte Open-Air-Museum der Welt, das ist auch so. Hellenistische Kultur, römische Kultur, wenn Sie auf jeden Schritt und Tritt können Sie das erleben. Fantastische Küche, ein tolles Klima und sehr freundliche Menschen, ja, was wollen Sie noch mehr? Und noch dazu alles zu einem sehr günstigen Preis.
Also der Verkäufer steckt weiter in Ihnen drin.
Ja, ja, so richtig, ja.
Wann? War der Zeitpunkt, wo es anfing zu kriseln? Können Sie den ausmachen?
Wissen Sie, ich war ja 2004, 2009
im
Europaparlament und ich hatte die Führung meiner Tochter überlassen. Auf einmal merkte ich Folgendes. Internet setzt sich immer mehr durch, Online-Verkauf immer mehr. Es sind immer wieder neue Leute entstanden, die von den Fluggesellschaften, von den Hotels die günstigen Preise nehmen, zusammen kombinieren und dann 100, 200 Euro billiger als wir.
Ein anderes Reiseverhalten.
Ja, das ab 2005, ab 2006 wurde also so ein preisintensiver Kampf, da verdient man gar nicht mehr. Da habe ich gesehen, das hat so keine Zukunft. Egal, was ihr tun kann, es wird immer einer kommen, der billiger. Nach dem Motto, billig ist geil und was hieß es ja. Und dann habe ich gedacht, okay, bevor es zu spät wird, verkaufe ich lieber. Es hatte richtig Anfragen. Ich hatte von zwei, drei großen Unternehmen Angebote und so weiter. Und dann, da war ein Russischer sogar, der also ein Vermögen anbot. Aber zum Schluss haben wir es geeinigt mit Thomas Cook. Und 2010 habe ich Ögertus an Thomas Cook verkauft. Und das war eine richtige Entscheidung.
Vural Öger schuf ein Touristikimperium. Zeitweise machte er mehr als 700 Millionen Euro Umsatz. Als er 2004 für die SPD ins Europaparlament nach Brüssel ging, begann es im Unternehmen zu kriseln. Parallel hatte sich das Geschäft mit den Reisen übers Internet entwickelt. Vor 4 Jahren musste Vural Öger Privatinsolvenz anmelden. In SWR Leute erzählte er am Freitag davon, wie sein Alltag heute aussieht.
Ich bin auch in einige Unternehmen für, habe ich eine Beraterfunktion. Eine an der Sache bin ich sozusagen, im Moment möchte ich so einiges nicht sagen, nach Ende Januar werde ich dann.
Wenn Ihr Insolvenzverfahren abgeschlossen ist.
Exakt, ja. Also mir geht es wieder gut und es wird 2020 wird ein gutes Jahr. Irgendwann habe ich vor, so Mitte, Ende Februar eine Pressekonferenz zu machen für die neuen Neuigkeiten. Vieles werde ich auch vortragen, aber heute lasse ich das.
Wenn so ein Lebenswerk einmal zerstört wurde, wie groß ist der Wunsch, nochmal von vorne anfangen zu können?
Ich glaube, in Berliner Zeit ist mir geblieben, uns kann keiner, sagen die so. Also ich lasse mich nicht runterbringen, ich sage ganz ehrlich. Ich bin ein Kämpfer Natur, ich werde wieder ganz nach oben kommen. Dessen bin ich sicher. Ich habe niemals aufgegeben. Ich habe die ganze Situation analysiert. Sicher habe ich 20-30% Anteil an mir selbst, an meine Entscheidung. Aber das hat jeder Unternehmer tritt mal irgendwann mal. Selbst Mercedes hat in der Lufttechnik und so haben sie alles eingestellt. Das war ein falscher Schritt. Aber die politische Entwicklung und eine Staatsmacht und so weiter, dagegen kann ich nicht. Ich habe auch viel gelernt. Ich werde wieder ganz nach oben kommen, weil es für mich, ich bin ein Mensch, der Lust hat, Freude hat am Schaffen. Und ich glaube an mich selbst und Gott sei Dank bin ich bei voll meinen physischen und psychischen Kräften. Ja, alles andere kann nur noch besser werden.
Und was wäre so ein Wunsch, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, der in Erfüllung geht? Was wäre so ein Wunsch?
Ja, bei meinem Wunsch wäre, ja, schwierig, aber gut, kann ich sagen. Ich möchte wieder die Position haben, die ich vor 3 Jahren noch in der Öffentlichkeit hatte. Das hat mich wirklich sehr wehgetan, so alles, was so passiert ist, was geschrieben wurde und so. Ich habe, sagen wir mal, die Schattenseite des Erfolgs auch miterlebt. Aber ansonsten, ich habe ein tolles Leben bis jetzt gehabt und dann, ich muss nicht, was weiß ich, 2 Lamborghini fahren, um glücklich zu sein oder was weiß ich, 3 Häuser in St. Moritz haben oder was. Ich habe auch gelernt in der Zeit, woraus im Leben ankommt. Nicht? Das Hans Albers hat mal gesagt, das letzte Hemd kann keine Taschen. Rüber werden sie nichts bringen. Und wenn ich weiterhin meine Freunde habe, meinen Freundeskreis habe, weiterhin meine Hobbys nachgehen kann, wenn ich das alles finanziell sozusagen schaffen kann und so weiter, mehr muss ich nicht haben.
Kann ja manchmal auch in schwierigen Situationen Neues über sich erfahren. Haben Sie etwas Neues über sich erfahren, neue Seiten an sich kennengelernt?
Ich habe mich analysiert. Ich bin im Stand, wissen Sie, ich habe meine guten Seiten, schlechte Seiten analysiert. Habe ich gesagt, die schlechten Seiten, die Fehler oder was, wie kannst du die bessern? Ich habe daran gearbeitet. Zum Beispiel, ich habe hunderte von Leuten Geld verborgt. Kein einziger hat mir das Geld zurückgegeben. Ich gehe heute nach Schopenhauer und sage, wenn Sie jemand Geld, wenn Sie einen Freund von Ihnen Geld haben will, Sie geben es nicht, Sie verlieren nicht. Aber wenn Sie Geld geben, müssen Sie wissen, dass Sie ihn verlieren. Nach dem Motto. Das werde ich nie mehr tun. Sagen Sie, gut, aus Gutmütigkeit werde ich keine Geschäfte mehr machen. Ich war zu türkisch, zu gutmütig in der Sache.
Eins gehört. SWR 1.